Tellende Nachtschwärmer. Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Folly und Artisan Barcamp.
Hey, willkommen zurück zu Cocktailende Nachtschwärmer. Wir freuen uns, heute Oliver Eber zu Gast zu haben. Er betreibt zusammen mit seiner Frau Christina die Bar Beckets Kopf in Berlin-Prenzlauer Berg. Es ist toll, von einem solch preisgekrönten Bartender und Barbetreiber Einblick zu gewinnen, wie er auf die Berliner und auch internationale Barszene blickt. Doch hört selbst.
Hallo Oliver.
Freut mich sehr, hallo.
Möchtest du uns kurz einen Einblick geben, wie du zum Bartending gekommen bist und wie Beckets Kopf entstand?
Ja, wenn es gewünscht ist, mache ich das gern. Mein beruflicher Ursprung ist gewesen, oder eigentlich habe ich so ungefähr alle 7 Jahre meinen Beruf gewechselt, aber jedenfalls bevor wir hier die Bar aufgemacht haben, habe ich am Theater gearbeitet, zu dem Zeitpunkt, als ich meine spätere Frau kennenlernte. Und da meine Frau aus der Hotellerie kam, drohte uns das Schicksal einer Ehe, die separiert ist durch Beruf. Und dem wollten wir entgehen. Und dann haben wir überlegt, was können wir zusammen machen. Theater schied aus zig Gründen aus. Hotellerie war das Problem, dass man da so fürchterlich früh aufstehen muss. Das konnte ich noch nie gut. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt schon einen Privatidiotismus, nämlich historische Cocktailrezepte, vielleicht nicht zu sammeln, aber ich bin viel in Antiquariaten unterwegs. Da fiel dann mal das ein oder andere alte Buch über Cocktails raus. Und mit diesen Rezepten habe ich dann Freunde gefoltert, wenn die zu Besuch kamen. Das heißt, ich hatte schon so ein bisschen diesen Privatidiotismus klassische Cocktails, die es damals auch eigentlich, ich habe da in München gewohnt, aber das ist wahrscheinlich egal, wo ich in Deutschland gewohnt hätte, die gab es damals eigentlich nicht so zu trinken. Also kein Mensch wusste, was ein Sazerac ist oder so. Und das fand ich schon ganz interessant. Und da habe ich gedacht, okay, da muss man auf jeden Fall auch nicht früh aufstehen, wenn man das an Gäste bringen will. Das könnten wir doch zusammen machen. Und so haben wir in 2004 die Bar Beckets Kopf aufgemacht.
Welches war das erste Cocktailbuch, was dir in die Hände fiel?
Das müsste gewesen sein das Savoy Cocktailbook von Harry Craddock. Das habe ich, glaube ich, immer noch, das Buch. Das hatte so ein schönes Cover, so ein bisschen Bauhausmäßig.
Und ihr entschiedet euch damals für den Prenzlauer Berg. 2004 hat hier schon der Berg gesteppt, aber die Pappelallee ist erst deutlich später aufgewacht.
Ja, 2004 war das hier so das, was man so den Innenstadtteil nannte vielleicht, allerdings sehr studentisch geprägt. Und es musste jetzt auch nicht unbedingt der Prenzlauer Berg sein. Es hatte sich halt ergeben, dass diese Räumlichkeiten hier zur Verfügung standen, weil das ist hier vorher schon eine Alt-Berliner Kneipe gewesen. Es hatten dann aber zwei angefangen, die Räume umzubauen und hatten sich während des Umbaus zerstritten. Und dann war das hier halt so eine halbfertige Bar. Da waren so einige Sachen drin, die konnte man irgendwie ganz gut gebrauchen. Andere Sachen, die konnte man auch nur rausschmeißen. Und der hatte schon seit einem Jahr, saß der schon auf diesen Räumen und konnte nichts mehr damit machen, weil der das operative Geschäft machen wollte, der war ihm eben dann abgesprungen nach dem Streit. Und das ist ja keine schlechte Verhandlungsposition gewesen.
Das ist jetzt 15 Jahre her. Normalerweise, wenn die Bar ganz frisch wäre, würde ich fragen, was ist dein Antrieb, sie zu eröffnen? Rückblickend, was sagst du, hält dich dabei, diese Bar weiterzumachen? Was fasziniert dich an Beckets Kopf noch heute?
Ja, das ist natürlich im Laufe der Jahre ist das eine Spielwiese geworden. Das hat sich also auch sehr verändert in diesen 15 Jahren, so wie sich die Gäste natürlich auch sehr verändert haben in diesen 15 Jahren. Und dadurch, dass sich das immer weiterentwickelt und dass ich hier natürlich auch ganz einfach machen kann, was ich will, bin ich irgendwie dabei geblieben.
Und du sprachst vorhin kurz von Getränken wie dem Sazerac, der vor 15 Jahren in Deutschland, sagen wir mal, im besten Falle noch nicht verbreitet war. Jetzt, heute, 15 Jahre später, steht wahrscheinlich schon noch ein Sazerac auf deinem Menü, aber der Fokus von Beckets Kopf ist ein anderer.
Also ganz am Anfang hatten wir diese Klassiker, sowas wie Sazerac, sowas wie Manhattan, hatten wir auf der Karte, weil es wirklich unbekannte Drinks waren. Also das ist für den Gast genau das Gleiche gewesen, als wenn er heute liest Hispaniola Buccaneer. Das sind fremde Getränke. Natürlich gab es ja Cocktailbars, nur die Cocktails, die gemacht wurden, die waren erstens nicht unbedingt in Cocktailgläsern. Die sogenannten Martini-Schalen vor 15 Jahren fassten, glaube ich, 20 cl. Das sind also in klassischen Cocktail-Dimensionen wäre das ein doppelter Cocktail. Das heißt, die klassischen Cocktails konnte man da gar nicht reinmachen, weil das Glas dann nur halb voll gewesen wäre. Manhattan, Sazerac, das kannte wirklich keiner. das waren fremde Getränke. Und das hat sich eben im Laufe der Zeit geändert. Die sogenannte Renaissance der klassischen Barkultur schwappte von den Vereinigten Staaten über Großbritannien dann auch nach Deutschland. Und heute sind diese Getränke einem weitaus größeren Kreis bekannt und eben vor allen Dingen dem überwiegenden Teil der Gäste, die zu uns kommen. Das heißt, ich brauche heute keinen Sazerac mehr auf die Karte setzen, ich brauche heute keinen Manhattan mehr auf die Karte setzen. Wenn ein Gast einen Sazerac oder Manhattan haben will, dann weiß er das, dann bestellt er den. Da guckt er nicht in die Karte. Also unsere Stilistik ist immer klassisch gewesen und ist auch immer noch klassisch, orientiert sich also an der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Stilistik her. Trotzdem benutzen wir natürlich heute zahlreiche Spirituosen, die damals, das ist ja eine originär angloamerikanische Kultur, die dort nicht zur Verfügung standen. Obstbrände findet man beispielsweise, wenn es hochkommt, einen Kirsch, also ein Kirschwasser, ein Kirschbrand.
So wie in einem Getränk wie Straight Sling.
Zum Beispiel. Oder in The Rose Cocktail. Aber viele andere, sowas wie Zirbe, sowas wie Rote Beetebrand, das findet man logischerweise nicht. Trotzdem sind das wunderbare, hocharomatische, sehr komplexe Spirituosen. Und da wäre es schade, wenn man die nicht benutzen würde, um damit Cocktails zu machen. Und genau das tun wir.
Du sprachst jetzt von mehreren regionalen Zutaten oder zumindest zentraleuropäischen. Hat das Menü von Beckett's Kopf einen starken saisonalen Bezug oder wechselt ihr eher jährlich?
Ja, wir haben nur 16 Drinks auf der jeweiligen Karte. Die wechseln wir schon. Man kann das saisonal nennen. Das folgt allerdings auch so Stimmungen, weil eine Stimmung eines Gastes ist natürlich im Frühling anders als jetzt beispielsweise im Winter oder im Herbst oder so. Darauf gehen wir natürlich schon ein bisschen ein. Es geht aber natürlich auch darum, dass wir den Stammgästen alle paar Wochen dann auch mal was Neues bieten, dass sie, wenn sie die Karte aufschlagen, auch immer irgendwas finden, was sie bis jetzt noch nicht getrunken haben. Es ist jetzt aber nicht in dem Sinne ein saisonaler Bezug, dass wir darauf achten müssten, was es jetzt in der Natur gerade gibt, weil wir eben mit Spirituosen arbeiten, mit Bränden, mit Geisten. Und die sind ja fertig und die bleiben ja in ihrer Qualität erhalten. Braucht man nicht darauf achten.
Wenn ich das also richtig verstehe, orientiert sich Beckett's Kopf vor allem an Destillaten, an hochprozentigen klassischen Drinks wie Manhattans oder Martinis und weniger an dem, was in Berlin gerade heiß ist, viel selber produzieren, auch in der Natur selber zu sammeln und so die Saison ganz aktuell im Menü abzubilden?
Genau. Wir machen eigentlich gar nichts selber, sondern, also wenn man es mal überspitzt formulieren will, wir glauben an Destillate und nicht an Eingekochtes. Allerdings soll das nicht heißen, dass der einzig richtige Weg sei oder so. Das ist halt einfach nur unser Weg. Unser Weg ist es eben, mit Produzenten zusammenarbeiten, mit Destillateuren, mit Brennern, die sich ihr ganzes Leben damit befassen, die Seele aus einer Frucht heraus zu destillieren. Und da komme ich in meinem Leben nicht mehr hin, diese Aromen aus einem Rohstoff herauszubekommen. Und das muss man fairerweise auch sagen, es ist natürlich auch ein Unterschied, rein technisch gesprochen, ein Unterschied, ob ich jetzt etwas einkoche, ob ich jetzt etwas mazeriere, also einlege in Alkohol, oder ob ich etwas destilliere oder zig andere Techniken, die es da noch gibt. Da kommt immer etwas anderes zum Tragen vom jeweiligen Rohstoff. Das ist also nicht immer das Gleiche. Und ja, da die Destillation in Deutschland und auch Österreich und der Schweiz eine große Tradition hat und da ganz wunderbare Destillateure sitzen, die zu den Weltbesten gehören, dennoch nur einem sehr kleinen Kreis bekannt sind. Mit denen arbeiten wir schon seit langer Zeit zusammen. Da gibt es eine persönliche Beziehung, die sich über die ganzen Jahre aufgebaut hat. Wir haben die also natürlich auch besucht, oft mehrfach, um zu sehen, wie die arbeiten. Das heißt, ich kann also auch von jedem Destillat, mit dem wir arbeiten, kann ich auch immer sagen, wie ist das produziert und auch, wo kommt der Rohstoff her.
Wenn ihr so viel Kraft und Zeit investiert, um mit Produzenten zu kooperieren, sie zu besuchen und sicherlich auch die ein oder andere destillierte Trüffel zu finden, was findest du aktuell besonders spannend an Destillaten?
Das ist gar nicht so unbedingt einfach zu sagen, weil natürlich ist so etwas wie ein roter Beetebrand, das ist natürlich schon sehr interessant aufgrund der Tatsache, dass es das sehr selten gibt. Ich kenne überhaupt eigentlich nur einen einzigen, der einen Rote Beete Brand macht. Ich kenne noch ein paar, die einen Rote Beete Geist machen. Aber ein Brand, das ist auch sehr schwierig. Das ist sehr, sehr kompliziert, das herzustellen. Da kenne ich nur den Georg Hiebel aus dem Mostviertel in Österreich. Das finde ich schon sehr spannend, das ist sehr intensiv. Dann finde ich generell immer spannend Monokräuterdestillate, das heißt Mazerate von einzelnen Kräutern, sei das jetzt eine Edelraute, sei das ein Rosmarin. Aber ich finde auch so Klassiker wie reinsortigen Apfelbrand, eine Elster beispielsweise, ist auch sehr spannend. Die Destillateure sind da sehr, sehr unterschiedlich. Einer meiner All-Time-Favorites, die Champions League der Destillationskunst, Vogelbeere. Sehr, sehr kompliziert, sehr, sehr aufwendig zu machen. Trotzdem schmeckt das sehr unterschiedlich, je nachdem, welcher Destillateur das macht.
Mit der Vogelbeere der Champions League der Destillationskunst schließen wir Teil 1 von 2 mit Oliver Ebert ab. Seid bald wieder mit dabei, wenn er in Teil 2 Einblick in seine Berliner Bar-Szene gibt und Gedanken kreisen lässt zur Hybris in unserer Szene. Bis bald!
Ein weiteres Kapitel von Spiritsfully und Artisan Barcamp. Bis bald an einem Berliner Tresen.